Journal zu viel?
Schon, ja.
Ich find's total geil, wenn Leute journalen. Ich habe es jetzt auch angefangen wieder so, aber ich habe so, ich glaube, ich habe so 5 angefangene Tagebücher, wo dann, das ist immer so, ich weiß nicht, ich habe immer so, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich ist ja Journalen so, dass man so sagt, wenn du es mal brauchst, dann schreibst du einfach rein.
Mhm.
Aber ich habe so Freunde in meinem Umkreis, die halt so früher daily in ihr Tagebuch reingeschrieben haben und so. Und bei mir ist das dann immer so, 5. April, ja, ich hatte gestern Geburtstag, es war total schön, ich habe meine Freunde gesehen und dann so 4 Monate später, hey, hier bin ich wieder so, ich schreibe dann so wieder irgendwas rein und das ist jetzt schon so oft passiert. Ich könnte eventuell sogar über die letzten Jahre ein Buch vollpacken, so mit verschiedenen Seiten, aber ich habe immer wieder neu reingestartet. Aber jetzt irgendwie, meine Freundin journalt auch unnormal viel und ich weiß nicht, das bringt total Ruhe in den Kopf. Ich weiß nicht, irgendwie ist so total entspannt.
Ich glaube, man darf sich da auch wirklich gar keinen Druck mitmachen und sagen, ich schreibe jetzt rein, was ich den Tag über gemacht habe, sondern einfach dieses Anfangen und Losschreiben und einfach gucken, was kommt.
Das hilft mir total. Ist auch manchmal totaler Wirrwarr, der da steht einfach. Aber es sind dann einfach so Gedankengänge, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben, auch im Zusammenhang keinen Sinn ergeben. Aber wenn ich es runtergeschrieben habe, ist irgendwie so, als hätte ich... Hast du Harry Potter gesehen?
Hm.
So, wenn Dumbledore so seine Gedanken in dieses Ding reinpackt, so fühle ich mich dann in den meisten Fällen. Das ist total, total angenehm.
Ja,
so.
Weil du das Wirrwarr, auch wenn es dann Wirrwarr auf dem Papier ist, ist es wenigstens aus dem Kopf raus.
Wann hast du angefangen mit dem Journal?
Boah, ich habe schon immer, mein ganzes Leben habe ich schon Listen gemacht und irgendwelche Sachen aufgeschrieben, auch total inkonsequent, aber ich merke halt auch einfach, dass es hilft, es einfach einmal auf Papier zu bringen und in jeder Situation, ich habe dann auch Sachen entwickelt, eine Shitlist, dass wenn einfach gerade alles scheiße ist und man denkt, ich kann jetzt gerade aber nichts Positives aufschreiben, dass ich einfach anfange und alles aufschreibe, was gerade doof ist und dann ist es voll geil im Nachhinein, so Monate später nochmal drauf zu gucken und zu sehen, das hat sich aber alles irgendwie geändert und so viele Sachen davon haben sich einfach nur aufgelöst und das war nur eine Momentaufnahme, die dann kacke war, aber im Nachhinein haben sich die Sachen einfach gelöst. Mit der Zeit.
Hast du dann auch so, dass du so darüber guckst, auch so ein bisschen lachst und dir denkst so, funny, dass das irgendwie so ein Thema für mich war und heute juckt mich das gar nicht mehr, oder?
Ja, und auch einfach, dass man Sachen nicht angehen muss und lösen muss, sondern dass sich so viele Sachen einfach wirklich ergeben. Das ist einfach durch irgendwann.
Geil.
Ja.
Hast du so ein Ritual?
Zeitweise. Das ist aber auch so eine Sache, ich darf mir da auch keinen Druck machen. Manchmal habe ich so Phasen, wo ich sage, ich setze mich wirklich morgens hin, direkt nach dem Aufstehen, bevor ich irgendwas konsumiert habe, irgendwie Radio, soziale Medien oder irgendwas. Erstmal so genau das, mit dem man aufwacht, erstmal einfach runterschreiben. Und manchmal denke ich auch einfach, jetzt brauche ich ein Thema und suche mir irgendwelche Journal-Prompts raus oder überlege mir irgendwie was. Aber das sind so Routinen, die sich dann abwechseln.
Was heißt Journal-Prompts? Was machst du dann?
Dass man so ein bestimmtes Thema hat, dass man so eine kleine Überschrift hat, damit man zu einem Thema Gedanken findet. Wenn man sagt, ich habe jetzt gerade keine Gedanken für mich, die ich so zusammensammeln möchte, aber ja.
Das könnte jetzt ein interessantes Topic sein, worüber ich schreibe einfach. Genau. Und dazu dann deine Gedanken einfach. Geil.
Und da darf man sich auch nicht zu viel Druck machen. Also ich habe jetzt letzte Woche einfach aufgeschrieben, wie stelle ich mir mein Traumleben vor und habe angefangen zu schreiben und bin am Ende einfach total inspiriert gewesen und ja, so einfach kann es gehen teilweise.
Was hast du da so reingeschrieben? Das würde mich interessieren, so Traumleben.
Dass ich mir einfach wünsche, irgendwann einfach irgendwo auf dem Dorf zu wohnen und einen Hund zu haben und wie ich dann meine Wohnung gerne eingerichtet hätte und wie mein optimaler Tag aussehen würde und dass ich mit dem Fahrrad dann zum Markt fahre und so. Und dann habe ich auch gemerkt, dass so viele Sachen auch einfach wieder... Es sind so viele Einstellungssachen einfach dabei. Mhm. Ich kann auch jetzt schon mit dem Fahrrad zum Markt fahren und dafür muss ich nicht irgendwo in einer Pampa wohnen mit einem Wildblumengarten, keine Ahnung, sondern ich kann mir einfach so viele Sachen auch einfach jetzt schon so herromantisieren, wie ich es einfach gerne hätte.
Finde ich total geil. Ich habe auch immer so, wenn ich so meinen Traumtag beschreiben würde, ich bin irgendwie voll oft in so Situationen gewesen, wo ich das so erklärt habe. Bei mir war das auch so einfach so morgens früh aufstehen. Früher war es noch so Kaffee. Ich bin gerade so ein bisschen distanziert von Kaffee, weil das so ein bisschen Grummel in meinem Bauch macht. Und dann war es wirklich einfach so ein morgendlicher Spaziergang. Und hört sich total dumm an, aber ich habe mir so vorgestellt, es wäre total geil, wenn es draußen ein bisschen frischer ist. Aber wenn du in den richtigen Momenten irgendwie in der Sonne stehst, dann spürst du die Sonne so richtig krass, also dass du den Kontrast hast einfach. Dann irgendwo hinsetzen, irgendwo in eine Bäckerei oder so, ein geiles Brötchen oder sowas essen, nach Hause gehen. Und das ist total lustig. Ich habe in meinem Traumtag, also so, was ich habe, habe ich sogar Arbeit mit drin.
Mhm.
Dass ich so sage, so, es wäre geil, wenn ich mal so 3-4 Stunden arbeite, um so den Kopf frei zu kriegen, so eine monotone Arbeit. Ich habe auch tatsächlich so Garten, Bauernhof sogar eher, dass ich so Gartenarbeiten erledige oder das Vieh durch die Gegend treibe, irgendwie so wie so ein Schäfer oder sowas. Und dann eigentlich natürlich mit Partnerin und eventuell Kindern irgendwie die Freunde in den Garten einlädt und man so einen richtig schönen Tag einfach noch da verbringt, irgendwie was Geiles zu essen macht, ein paar Spiele spielt und dann abends einfach irgendwo auf der Wiese liegt und in den Himmel guckt. So, das war so für mich immer meine Traumvorstellung. Und ich muss sagen, dass ich mittlerweile echt schon auch so an den Punkt gekommen bin, wo ich sagen kann, dass ich das häufiger auch erlebe.
Ja, richtig schön. Ich finde auch einfach, dass man so viele Sachen sich so sehr für sich einfach romantisieren kann, indem man einfach wirklich monotaskt. Also das Gegenteil von Multitasking, dass du halt einfach eine Sache machst und du setzt dich dahin und zündest dir eine Kerze an und bist einfach wirklich achtsam in diesem Moment und kannst dann auch dich auf Arbeit fokussieren und wenn du dann fertig bist, dann kannst du dich auf die nächste Sache fokussieren und es reicht halt einfach nicht, nebenbei noch Spülmaschine ausräumen, während du dir das Wasser kochst für deinen Tee oder sonst irgendwas, sondern einfach dich dann noch zum Wasserkocher stellst und da, solange das Wasser kocht, aus dem Fenster guckst und einfach
einfach nichts tust. Ja. Ja, das ist immer so das Problem mit dieser ganzen Optimierung, dass immer alle sagen, du musst immer alles so schnell wie möglich fertig machen. Mhm. Finde ich, ist ein total guter Punkt, weil ich habe das nämlich immer bei mir zu Hause, wenn ich so aufräumen muss oder so oder den Tag starte, da ich wirklich sage, okay, ich muss jetzt eigentlich so 10 Sachen gleichzeitig erledigen. Mhm. Und das macht den Kopf eigentlich so voll und ist so sinnlos, weil du dann eh nicht vorankommst, weil du dann immer so Step by Step die ganze Zeit, ich bin im Wohnzimmer, dann will ich was in der Küche machen, dann muss ich im Badezimmer was machen, dann muss ich im Flur was machen, dann muss ich eigentlich noch raus eine Erledigung machen. So Monotasken.
Mhm.
Geil.
Ja, und
das habe ich so noch nie gehört.
Es ist so unbefriedigend, so zu multitasken, weil du machst ja die ganze Zeit irgendwas, aber am Ende fühlt sich trotzdem unproduktiv, weil du nicht diese eine Sache einfach beendet hast. Und man macht halt eigentlich gefühlt weniger, aber dadurch, dass es halt einfach achtsamer ist und man diese eine Sache macht und sich darauf konzentriert, fühlt man sich trotzdem produktiver.
Hä, krass. Ich habe irgendwie, ist so in unserer Gesellschaft, ist das immer so, man sagt immer so, Männer können nicht Multitasking, also sind nicht Multitasking-fähig oder sowas. Mhm. Wird immer so dargestellt, als wäre Multitasking was total Positives und Gutes.
Ja.
Das ist gerade aus meinem Kopf total rausgelöscht.
Ja, ich glaube, es ist eine wichtige Sache, dass wir Multitasking nicht so romantisieren.
Total schön gesagt. Das war ein wundervoller Start in unsere neue Folge, Leute. Hi, einen wunderschönen guten Tag. Und wir haben heute zu Gast die liebe Cora Marleen. Ich hoffe, ihr habt an dem Gespräch schon gemerkt, es wird hier heute alles sehr harmonievoll, merke ich schon. Du hast auch eine total sanfte Ausstrahlung. Also ich fühle mich gerade unfassbar wohl. Wir sprechen heute über viele verschiedene Themen. Für mich heute tatsächlich super interessante Themen. Cora ist schon, wie alt bist du jetzt?
24.
24. Du bist seit wie vielen Jahren in einer Beziehung?
Dieses Jahr sind 7.
7 Jahre in einer Beziehung. Mhm. Heißt also, wir waren wirklich hier 17, 18 Jahre alt, als die beiden zusammengekommen sind. Und für mich war das früher unvorstellbar, überhaupt an eine Beziehung zu denken, weil ich so viel in meinem Leben eigentlich vorhatte. Und deswegen finde ich es total interessant, da werden wir heute auf jeden Fall mal eingehen. Und ein ganz besonderes Thema, das werden wir dann am Ende mal ein bisschen anschneiden. Cora hat sich aktiv dagegen entschieden, Kinder zu bekommen. Und da werden wir heute mal so ein bisschen Licht drauf werfen. Damit warten wir erstmal. Aber da bin ich auch sehr gespannt auf deine Meinung, wieso du das gemacht hast und wie es dazu gekommen ist. Wenn du magst, kannst du auch gerne nochmal dich selber einmal vorstellen, sagen, was du so machst in deinem Leben, woher du kommst und einfach mal, damit die Leute wissen, wer du bist. Genau.
Ja, ich bin Cora. Ich heiße zwar auf Social Media und so überall Cora Marleen, einfach nur, weil es offiziell wirklich mein zweiter Vorname ist, aber ich höre auch einfach auf Cora. Ich mache mittlerweile Vollzeit Content Creation, aber auch noch nicht lange. Ich bin jetzt bis vor kurzem noch eine Office-Maus gewesen, habe eine Ausbildung gemacht und bin da jetzt so ein bisschen reingerutscht einfach. Ja, auch genauso wie wir jetzt gerade schon geredet haben, einfach viel Harmonie ins Leben bringen, sich einfach alles ein bisschen herromantisieren, ruhig sein, also so sein Leben ruhig machen und ja, es einfach alles so nehmen, wie es kommt.
Sehr schön. Wir haben jetzt gerade so über Harmonie und sowas gesprochen. Ich kann hier nur von mir selbst sprechen jetzt erstmal, würde ich gerne gleich deine Meinung zu haben. Bei mir hat das ein bisschen gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin. Also ich glaube, wenn man sich so mein Leben anschaut in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, es sind fast schon 3 Jahrzehnte, ich bin wirklich ein alter Sack, ich würde schon behaupten, dass mein Leben eher sehr krass von Chaos bestimmt wurde früher. Das hat familiäre Gründe, ich muss sagen, so in den letzten 2 Jahren habe ich das erste Mal so richtig hinbekommen, genau deine Sichtweise so ein bisschen anzunehmen. So, das Leben kommt, wie es kommt. Du kannst an manchen Sachen nicht rütteln. Nimm dir mal ein bisschen mehr Zeit für dich. So, ich habe ein krasses Thema mit Panikattacken und sowas gehabt. Und habe dadurch einfach gelernt, so, Bro, da ist niemand, der hinter dir steht eigentlich, der sagt so, du, mach mal weiter. Also klar, die Gesellschaft an sich ist so diese ganze Performance-Bubble, die sich die ganze Zeit so aufbläst. Jeder muss irgendwie mit 25 schon Millionär sein. Du musst den krassesten Schulabschluss haben, die krasseste Arbeit, die perfekte Beziehung, mit dir selbst im Reinen sein, Sport nicht machen, weil irgendwie eine Dissonanz mit deinem Körper hast, sondern aus Motivation zum Sport. Du musst dich gesund ernähren, nicht wegen deinem Körper, sondern weil du Spaß am Essen hast. Das ist ja super viel mit Performance-Sachen und so. Ja. Und davon habe ich mich eine ganze Zeit lang echt gut so mitziehen lassen. Und jetzt so seit 2 Jahren habe ich das echt gut unter Kontrolle bekommen. Würde auch sagen, dass ich allgemein echt ein viel ruhigerer Mensch geworden bin. Wie sieht das bei dir aus? Warst du schon immer ein ruhiger Mensch? Nicht harmoniebedürftig, aber ja.
Ich muss jetzt gerade erstmal ich bin gerade bei einem Satz hängen geblieben, den du meintest, weil niemand hinter einem steht und sagt du, aber das ist ja auch so eine Sache, man wünscht sich das manchmal, dass man irgendwie dann auch mehr da reingepusht wird, aber eigentlich ist es auch voll die schöne Sache, dass, also man sagt ja auch immer, am Ende des Tages kannst du dich nur auf dich selber verlassen, aber es ist ja auch so eine schöne Sache, wenn du dich auf dich selber verlassen kannst.
Ja.
Und wenn du weißt, mir kann niemand helfen außer mir selber, aber du kannst dir halt immer helfen. Das ist voll die angenehme Sache. Und um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, ich bin immer schon jemand gewesen, der schnell ganz doll überreizt ist und ganz viel Zeit und Raum für sich braucht und sich immer auch den Raum nehmen möchte und muss, um sich auch abzuschirmen. Also ich bin auch früher ganz doll immer viel überreizt gewesen. Und ich war immer so die, auch bei Familienfesten und so, ich komme auch aus einer großen Familie, die immer an irgendeinem Punkt einfach da gesessen hat und einfach geweint hat, weil ich dachte immer, es wäre einfach irgendwas los mit mir. Jetzt im Nachhinein kann ich einfach sagen, es war mir einfach zu viel, zu laut und zu ungewohnt, dann so viele Leute zu Hause zu haben oder sowas. Das ist aber auch eine Sache, die ich jetzt erst wieder für mich reflektiere, und ich dachte einfach die meiste Zeit, ich muss an mir arbeiten, ich muss mehr socializen und gucken, dass ich mehr reinpasse, aber ja, ich komme jetzt langsam an diesen Punkt an, dass ich das einfach so akzeptiere und sage, ich brauche halt diesen Raum für mich, ich brauche diese Ruhe, und das ist in Ordnung.
Lasst introvertierte Menschen einfach mal introvertiert sein, so einfach gib denen deren Zeit, damit die einfach Ruhe haben können. Ich war zum Beispiel jemand, der immer draußen war. Ich war immer draußen. Hat zum einen den Grund, dass ich es einfach zu Hause nicht ausgehalten habe, weil es einfach nervig war. Einfach auf die ganzen Diskussionen keine Lust so. Aber ich habe wirklich 24/7 Zeit draußen verbracht. So, ich war ein richtiges Straßenkind. So, ich habe alles draußen erlebt. Alles, was ich so zu Hause nicht bekommen habe, habe ich mir draußen irgendwie gesucht, auf irgendeine Art und Weise. Ne? Also ich habe jetzt keinen Papa oder Mama draußen gesucht, aber ich habe mir halt so zwischenmenschliche Beziehungen zu Menschen gesucht, die das so ein bisschen ersetzen können. Und das ging total gut, bis ich so 20 war. Und dann habe ich auch gemerkt, weil immer alle zu mir gesagt haben, Daniele, du bist so extrovertiert, das ist so cool. Und dann haben das auch so meine Tante und Freunde von meinen Eltern und so, haben gesagt, boah, das ist wirklich der Wahnsinn, wie extrovertiert Daniele ist. Und dieses Label habe ich so krass auf mir drauf gehabt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so, ja, Daniele, du kannst extrovertiert sein, aber du brauchst genauso viel Zeit, wenn nicht sogar mehr, mit dir alleine.
Ja.
Einfach mal Ruhe, keine Menschen. Du musst dich einfach mal wieder so ein bisschen aufladen. So. Und ich habe früher immer nicht so richtig verstanden, warum ich so dann so ausgelaugt bin, weil das zehrt ja auch an einem so. Also auch genau solche Familienfeiern oder sowas. Leute sagen, es ist total schön, dass die ganze Familie da ist. So. Mhm. Aber man unterschätzt das, glaube ich, manchmal, wie viele verschiedene Charaktere da an einem Tisch sind. Und man sagt bewusst, dass man sich die Familie nicht aussucht. Mhm. Und das heißt einfach auch, dass bei Familien super viele verschiedene Charaktere an einem Tisch sitzen, die nicht miteinander funktionieren.
Ja.
Die einfach nicht miteinander funktionieren. Und du sitzt dann da manchmal als Kind und denkst dir so, warum keifen die sich jetzt eigentlich die ganze Zeit an? Das ist einfach dieses so, alle wollen diesen Familienzusammenhalt haben, aber keiner ist irgendwie bereit, sich anzupassen an die anderen Menschen. So, deswegen kann ich dieses Gefühl total nachempfinden, dass es zu viel ist, wenn
ja,
so Eltern da und so.
Vor allem, wenn auch so viele Leute gleichzeitig reden und einfach so viele Gespräche gleichzeitig passieren. Wenn man gerade in einem Gespräch vertieft ist, dann nimmt man das oft auch gar nicht so wahr, weil man alles andere ausblenden kann. Aber manche Leute können das dann nicht so ausblenden und die hören dann 5 Gespräche gleichzeitig. Und man ist so, was geht hier ab? Wie können hier so viele Leute gerade irgendwie hören und aber gleichzeitig auch reden? Und also nee, das ist einfach viel zu viel.
Wie wurde das so wahrgenommen von deiner Familie? Also dass du so, ist ja schon ein harter Satz, dass man sagt so, ich sitze am Tisch und fange auf einmal an zu weinen. Wie wurde das so wahrgenommen? Haben die dann gesagt, so beruhig dich einfach mal oder sind die so caring mit dir gewesen? Wie war das dann?
Ich habe mich dann selber rausgenommen. Also ich weiß, dass ich oft mich irgendwann unter den Tisch gesetzt habe, weil es dann einfach auch weniger visuelle Reize dann waren. Ich weiß, dass ich auch einfach oft weggegangen bin, aber ich weiß auch, dass ich einfach ganz oft Crashout gegangen bin, weil ich einfach dachte, nee, ich weiß nicht, ich konnte es ja nicht richtig einstufen. Ich habe von meiner Mama irgendwann noch den Satz gehört, dass sie gesehen hat, dass ich damit Probleme hatte, aber dass sie auch nicht richtig wusste, wie man damit halt umgehen kann. Und ja, wenn du es halt nie so richtig greifen kannst, dann nee. Also niemand ist damit irgendwie umgegangen. Ich bin damit nicht umgegangen und alle anderen auch nicht, weil es einfach passiert.
Hättest du dir denn gewünscht, dass du so von außen, aber du hast es gerade nochmal gesagt, es ist total schön, sich auch auf andere zu verlassen, so, aber dadurch lernt man ja auch, dass man sich auf sich selbst verlassen muss, so. Hättest du dir gewünscht, dass da mehr so Verständnis von deinen Eltern kommt, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass es sie nicht so gesehen hat, richtig?
Ich glaube, früher habe ich mir das noch nicht gewünscht, weil ich einfach nicht darüber reflektiert habe. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, wenn du ein Kind bist und halt noch nicht für dich sorgen kannst und für dich da sein kannst, weil du das halt auch einfach wirklich lernen musst, je älter du wirst. Wenn du ein Kind bist, dann brauchst du jemanden, der auch sich um dich sorgt und dich sieht und wo du einfach Priorität bist. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich würde es mir jetzt für mein jüngeres Ich wünschen, dass jemand mich gesehen hätte mehr.
Okay. Ja. Kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Also ich würde jetzt niemals hergehen und sagen so, du, Papa, hast das nicht gut gemacht, das nicht richtig gemacht. So, mein Vater hat mich unfassbar jung bekommen. Der war quasi Kind, als er mich gekriegt hat. So. Und ich kann jetzt, glaube ich, das ist immer das Ding, Leute sind immer dann so mit so Groll irgendwie erfüllt und hassen ihre Eltern dafür, dass die nicht die richtige Aufmerksamkeit bekommen haben. Das ist halt einfach zu sagen, wenn man nicht in dieser Position ist, so, ne. Wenn ich jetzt überlege, 19, 20 zu sein, wie ich mich da gefühlt habe oder was bei mir alles auf dem Tisch war, unabhängig von Elternthemen, so, Schule, Freunde, diese ganzen Kontraste, die auf einmal entstanden sind, so, der eine hat eine Ausbildung gemacht, die anderen sind dahin gegangen, ich habe mich das erste Mal verliebt, ich habe das erste Mal gemerkt, okay, Alkohol, das macht total viel Spaß, das Leben hat so viel zu bieten und dann so ein kleines Kind zu haben und so alles auszublenden und nur auf das Kind zu konzentrieren, das geht einfach nicht. Also ist überhaupt nicht möglich.
Ja, weil du so viel über dich selber halt auch einfach noch gar nicht weißt, dass du ja diese ganze Zeit erstmal in dich selber theoretisch investieren müsstest, um dich selber kennenzulernen und dann diese ganze Energie halt nicht in dich selber stecken zu können, sondern dann in ein richtiges Lebewesen ist schon krass.
Man drückt schon auf Pause bei den Eltern so, ne? Ja. Also wenn du Eltern wirst, dann drückst du schon Pause so. Ich sehe das jetzt bei meinem Vater. Wir sind 4 Geschwister bei uns zu Hause. Und die Jüngste, die ist jetzt langsam, wird jetzt älter und du merkst, dass diese Vaterrolle an sich nicht mehr so krass gebraucht wird. Ne? Also es ist klar, alle kommen noch schon zu ihm und sprechen mit ihm und vertrauen so sich mit dem Problem an. Aber ich habe ihn so, wir hatten letztens eine Situation, wo wir im Urlaub fahren, und dann habe ich ihn so angeguckt, ich meinte so, du hast schon irgendwie so ein bisschen dein Soll getan, ne? Und dann guckt er mich so an, so, was meinst du? Ich meine so, ja, keine Ahnung, jetzt so die letzten 27 Jahre, ich bin 27, warst du eigentlich nur Papa. So, dein Leben war auf Pause gestellt. So, ja. Das, was ich in den letzten Jahren an Zeit in mich investiert habe, um an den Punkt zu kommen, wo ich jetzt gerade bin, ja. Und der ist auf jeden Fall noch nicht perfekt, so, da ist noch ganz viel ausbaufähig, so, die hatte er ja gar nicht.
Ja.
Und dann meinte ich, habe ich ihn einfach so angeguckt und meinte ich so, ich würde mir einfach total wünschen, dass du dir so langsam auch mal die Zeit einräumst, dass du Sachen aufarbeiten kannst, dass du über deine Themen sprechen kannst, dass du das machst, worauf du Lust hast und so. Das ist ein super emotionales Gespräch dann am Ende geworden, ja, offensichtlich. Aber da habe ich mir ihn halt auch nochmal angeguckt und das sind so die Momente, wo ich so merke, okay, da ist mit Sicherheit vieles schiefgelaufen, aber der Mann hat auch nur versucht, aus seinen Ressourcen raus das Beste zu machen, was halt irgendwie möglich war. Deswegen finde ich den Groll, den man manchmal so gegenüber Eltern hat, so im Nachgang, finde ich manchmal ist ein bisschen ungerechtfertigt so.
Ja, also kommt auf jeden Fall auf die Umstände
natürlich,
an.
Natürlich, es gibt auf jeden Fall Situationen, die, wo das gerechtfertigt ist so. Aber in den meisten Fällen ist es so, ja, manche Leute fucken sich dann ab, dass wir nicht genug Geld zu Hause hatten oder sowas, weißt du, ja. Wie ich meine? So, das ist dann so, wie kannst du dich darüber aufregen? So, ja. Trotzdem irgendwie, du stehst hier, du wurdest ernährt, so mäßig auf den. Ja, okay. Wann hast du, weil du hast jetzt so gerade gesagt, so, du hättest dich gerne gesehen, wie sagt man, gesehen gefühlt,
ja.
Von jemandem. Und das ist ja dann auch irgendwann passiert, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ich fände es, glaube ich, interessant zu wissen, wie hast du denn deinen heutigen Freund kennengelernt? Mhm. Weil das muss ja dann auch irgendwo eine Rolle gespielt haben wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist eigentlich so richtig ungeplant passiert. Ich bin an meinem 18. Geburtstag bin ich ausgezogen aus unserem Familienelternhaus und ich habe Schule abgebrochen und habe gedacht, ich mache jetzt ein FSJ.
Mhm.
Und bin in einer Wohngruppe gelandet für Leute mit Assistenzbedarf und habe da den alten FSJ dann noch kennengelernt. Der hat mich 5-6 Tage noch eingearbeitet. Und das war dann so mein erster richtiger Kontakt an meinem neuen Wohnort. Bin aus der Nähe von Hannover nach Hamburg gezogen. Weiß nicht, ob ich das gesagt hatte. Aber ja, große Stadt, kannte ich alles noch nicht. Bin vorher noch nicht wirklich da gewesen. Ich fand immer nur die Pfefferkörner cool und dachte so,
Denke sehr.
Da will ich wohnen. Und ja, dann war das mein erster sozialer Kontakt da und dann haben wir ganz viel gequatscht und ich dachte, das ist sowas, einfach ein bisschen so eine Kennenlernphase halt. Ich hatte viele solche Kennenlernphasen in meiner kleinen Stadt und dachte, das ist jetzt halt sowas Temporäres, einfach ein bisschen schnacken, ein bisschen treffen und dann war es das auch wieder und irgendwie hat das nicht aufgehört und ich dachte auch irgendwann, also ich habe dann irgendwann so gefragt auch so, ja, was ist das? Und dann war so, ja, sind wir nicht zusammen? Und dann waren wir so, okay, wollen wir das so irgendwie offiziell machen, ja?
Ja.
Aber ich dachte die ganze Zeit noch, das wäre irgendwie eine Wette oder so. Bis zu unserem Einjährigen habe ich ihn dann gefragt und war so, also sind wir immer noch zusammen? Zeit davon ausgegangen bin, dass mich niemals irgendwie jemand auf so einer emotionalen Basis auch wirklich so bei sich behalten will, weil ich einfach die ganze Zeit dachte, der ist nur wegen einer Wette mit mir zusammen.
Echt jetzt? Ja. Also einfach so eine Wette mit seinen Jungs? So?
Ja.
Du bist jetzt neu ins Wohnhaus gekommen und klär dir die und
ja.
Krass.
Ja, also ich hatte wirklich gar kein Ego oder sonst irgendwas. Konnte das überhaupt nicht nachvollziehen.
Crazy.
Ja.
Und, das ist aber schon hart.
Ja. Also ich finde das auch im Nachhinein immer noch richtig krass. Mittlerweile ist es so ein kleiner Running Gag, so von wegen so bei jedem Jahrestag so Surprise, es war keine Wette tatsächlich.
Ist lustig im Nachgang so.
Ja.
Boah, das finde ich, ist eine krasse Aussage, so vor allem im ersten Jahr sozusagen, dass man sich so, das blendet man natürlich in vielen Situationen, blendet man das aus, aber wenn man so einen schwachen Moment hat für sich selbst und man ist ja ultra verletzlich, wenn man sich jemandem so emotional öffnet.
Ja.
Dass da der Gedanke im Kopf wirklich regelmäßig war, so, der will mich eigentlich gar nicht, sondern es ist eine Wette.
Ja, weil ich bin so aufgewachsen, dass ich war immer einfach nur eine Hülle. Mhm. So, ich wurde so viel ausgenutzt in meinen jüngeren Jahren. Es ist wirklich krass, was man da halt für eine Entwicklung auch durchmacht, weil du du wächst ja mit Medien und sonst irgendwas auf und überall sind irgendwelche romantische Sachen, aber wenn du auf so einem Dorf oder so bist und es war wirklich keine Zeit, mit der ich mich gut identifizieren kann, aber man wird so viel ausgenutzt und benutzt und man gewöhnt sich da auch so dolle dran, dass man halt einfach da ist.
Es hört sich halt voll hart an, aber ja, man schreibt sich so ein bisschen so seinen eigenen Wert auch ab, voll, wenn du da die ganze Zeit mit konfrontiert bist, ne?
Voll. Und wenn du gar nicht auch so die Möglichkeit hast, rauszufinden, wer du bist und was du brauchst und was du magst und alles Mögliche, niemand anders findet das halt so für dich und dann existierst du einfach nur. Und deshalb bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich auf so einer emotionalen Ebene auch interessant bin für jemanden, auch langfristig da zu bleiben, so. Ja.
Krass, aber er hat dir gezeigt, dass er auf jeden Fall Interesse hat, sieht man ja jetzt bis heute so. Was war der Wendepunkt? Hat dir das ausgereicht zu fragen, ist es eine Wette oder nicht? Oder wie, also worüber hast du dir diese Sicherheit geholt, die man dann in so einem Moment auch braucht?
Boah, ich glaube wirklich einfach ist es nicht. Aber die Sachen, über die man sich unsicher ist, wirklich anzusprechen und dafür zu sorgen, dass man so einen sicheren Raum hat, weil der ist nicht einfach da, aber man kann sich den halt schaffen, indem man diese Sachen wirklich anspricht und auch wirklich zeigt, dass es einem wichtig ist, aber dann halt auch den Raum halt so schafft, dass man auch wirklich locker drüber reden kann. Also es auch nicht zu sehr gezwungen ist, aber dass man diesen Deep Talk auf jeden Fall führt, der wirklich wichtig ist.
Das muss dich schon viel Überwindung gekostet haben, so solche Sachen dann anzusprechen, oder? Wenn es so tief schlummert, das dann so einer Person zu offenbaren.
Ja, vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist, diese Sachen nach außen zu tragen, weil ich habe sie halt immer nur für mich selber reflektiert, wenn ich sie überhaupt reflektiert habe. Aber das sind halt einfach immer Gedanken gewesen, die einfach nur in meinem Kopf rumgeschwirrt sind. Und ich dachte halt, das juckt halt auch einfach niemanden. Aber ja, es kann jemanden jucken. Und wenn es jemanden interessiert, dann
ist das sehr schön.
Ja, und ja, auch wichtig, dass man diese Gespräche führt, wie gesagt, ja.
Wie wurde das so, also hattest du so direkt von Anfang an das Gefühl, dass es gut ankommt, dass du verstanden wirst? Also wenn du solche Sachen angesprochen hast, die Unsicherheiten ausgelöst haben, hast du irgendwie so ein Beispiel, wo du so das gemerkt hast, dass du dafür so den Raum nehmen musstest aktiv?
Boah, also mir fällt da jetzt nicht so pauschalen eine Situation ein. Nee.
Nee? Okay. aber wie hat es jetzt so angefühlt? Also du hast es dann angesprochen und wir können auch gleich davon so ein bisschen weggehen und ein bisschen mehr darüber sprechen, wie es dann in der Zukunft gelaufen ist. Aber das würde mich noch so interessieren, was es so in dir ausgelöst hat. So, du hast dann so das erste Mal gemerkt, okay, ich kann hier mit meinen Themen, die kann ich platzieren. Ich werde dafür nicht verurteilt. Was hat das so mit dir gemacht?
Ja, es ist halt voll krass, wenn so eine Kennenlernbasis halt da ist und man kommt sich irgendwie immer näher. Und wie ich halt auch gerade schon meinte, dieser Raum ist halt nicht einfach da. Man muss den sich halt aufbauen. Und das ist erstmal ungewohnt für beide. Also man selber bringt halt natürlich Themen auf den Tisch, die für einen selber neu sind. Aber für die andere Person ist es ja auch neu.
Mhm.
Und dann ist es auch für die andere Person natürlich interessant, auch zu lernen, wie man auf solche Sachen halt reagiert. Und das ist auch ein Prozess, der auch immer noch nicht abgeschlossen ist. Es sind auch immer wieder Themen, die neu sind und wo man selber nicht weiß, wie man reagieren soll oder wie man sie selber auf den Tisch bringen soll. Aber ja, ausprobieren und Raum nehmen, also Raum auch einnehmen und sich nicht immer kleiner machen, als man ist, sondern auch wirklich zu sagen, die Gefühle, die ich habe, sind da und die dürfen da sein. Die sind valid und ob du sie nachvollziehen kannst oder nicht, ist dann auch so dahingestellt. Du musst sie nicht nachvollziehen können, du musst sie halt einfach nur akzeptieren können, dass sie da sind.
Ich finde das total interessant, das Thema, weil ich das auch gerade so merke. Ich bin gerade total involviert in das Thema, so, weil ich das so richtig merke, das ist so richtig krass, dass ich in den letzten Jahren, also wie gesagt, ich habe gesagt, vor 2 Jahren hat das so angefangen bei mir, dass ich mich so mehr mit mir selbst auseinandersetze, dass ich mehr Themen wahrnehme, auch allgemein, wie man in Konflikte reingeht, wie man kommuniziert und so. Meine Freundin hat was ganz Lustiges gesagt. Ich war mal in der Therapie, das hat aber nicht so gut funktioniert. Und weil ich gemerkt habe, dass es nicht so gut funktioniert hat, habe ich gesagt, ich mache es jetzt für mich selbst. So. Und ich spreche super viel mit meiner Partnerin, super viel. Und sie hat dann irgendwann gesagt, vor einer Woche oder so, meinte sie so, Daniele, ich finde es total krass, weil du hast so quasi eigene Verhaltenstherapie bei dir so angebracht. Mhm. Und das gibt einem auch ein gutes Gefühl. Und ich muss auch sagen, wenn ich so in der Allgemeinheit unterwegs bin und so weniger wichtige zwischenmenschliche Beziehungen habe, kann ich mich super gut kontrollieren, ist ein bisschen krass gesagt so, aber ich kann mich so regulieren und auch so anpassen und bin so total in der Lage, jedem irgendwie so gegenüberzutreten. Aber ich bin jetzt mit meiner Freundin zusammen und ich merke schon so, das ist nochmal eine ganz andere Sache, wenn so Thema Liebe, Verletzlichkeit so damit drin ist. Und ich glaube, ich bin komplett bei dir, ich kann das nur bestätigen. So, man muss sich den Raum einfach nehmen. Und du hast gerade was total Schönes gesagt, mit diesen Gefühlen, die man in sich hat. Man kann die nicht immer erklären. Es ist nicht möglich, jedes Gefühl zu erklären. Aber ich habe auch, und das sage ich ihr auch immer, weil sie auch merkt, dass sie viel mit mir reden kann, egal welches Gefühl du gerade hast, es hat eine Daseinsberechtigung. Voll. Es hat eine Daseinsberechtigung. Und auch wenn du es nicht erklären kannst, auch wenn es total das macht gar keinen Sinn, dass es da ist, hat es trotzdem eine Daseinsberechtigung, so, weil du es gerade fühlst und du kannst mit mir darüber reden. Und ich merke, dass mir das unfassbar gut tut, weil ich würde auch schon sagen, dass ich habe nicht das Gefühl von benutzt werden so in der Vergangenheit, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich sagen würde, da war selten jemand, mit dem ich über solche Themen sprechen kann. So. Und ja, deswegen kann ich es einfach gerade total gut greifen. Es ist total schön, jemanden so an der Seite zu haben. Was würdest du sagen, ist so das Geheimnis einer langjährigen Beziehung? Vor allem jetzt so im jungen Alter?
Streiten.
Ja.
So viel streiten, wie man kann.
Ja.
Wirklich, wenn du mit jemandem streitest, dann weißt du, dass es der Person wichtig ist auch, dass ihr das auch gelöst bekommt. Und man lernt durch Streiten so viel. Ich dachte, ich wollte immer früher nicht streiten, weil ich früher sehr harmoniebedürftig war. Ja. Ich wollte nicht, dass meine Eltern sich streiten. Ich wollte nicht, dass sich jemand mit mir streitet, weil einfach Friede, Freude, Eierkuchen, People Pleaser.
Konfliktvermeidung einfach.
Ja,
so, ne?
Genau.
Ja, okay.
Aber es ist so, so geil, Themen anzusprechen. Und wenn diese Themen dann auch gehört werden und auch ankommen und
dann noch geklärt werden.
Ja, genau. Und ist auch in Ordnung, wenn Themen dann mehrmals angesprochen werden müssen. Und auch wenn man das dann klar kommuniziert, so von wegen, auch wenn es so Kleinigkeiten sind, von wegen Klopapierrolle austauschen oder sonst irgendwas. Aber dass man dann auch sagt, ja, irgendwie hast du recht, ich denke da oft nicht dran. Und wenn, also ich werde versuchen, es umzusetzen. Und wenn es dir aber nochmal wieder auffällt, dann sei bitte nicht böse mit mir, sag's mir nochmal. Und je öfter ich es höre, dann desto öfter werde ich dann noch dran denken und so. Also streiten auf jeden Fall und aber auch verzeihen. Nicht einfach vergeben und vergessen und so, aber sich selber verzeihen und aber auch der anderen Person verzeihen. Und ich würde sagen, noch eine Sache ist, dass eine Entschuldigung ohne eine Veränderung einfach nur dahingesagt ist.
Ja.
Also eine Entschuldigung ist erst eine Entschuldigung, wenn auch Veränderung damit einhergeht. Ja, das sind so ein paar Sachen, würde ich sagen.
Das passiert, glaube ich, voll häufig so bei Menschen irgendwie. Auch schon so voll früh, wenn Leute sich für was entschuldigen. Und dann wiederholen sie das Ganze wieder und dann sagen sie nochmal Entschuldigung und irgendwann kannst du dem Wort irgendwie keinen Glauben mehr schenken.
Ja.
So, ne? Hattet ihr das so bei euch, dass du in so einen Moment gekommen bist, wo du dann gesagt hast, so ey, Diggi, du entschuldigst dich jetzt hier zum 100. Mal für das Gleiche, so du musst es wirklich jetzt mal ändern?
Ja, aber auch andersrum. Also weil manchmal versteht man hört die Sachen, die gesagt werden, aber man... Das ist dann wieder so eine Sache mit den Emotionen, dass du diese Emotionen halt nicht für dich fühlst. Du hörst halt, dass die andere Person diese Emotionen halt hat. Aber ja, die kannst du dann halt auch nicht so richtig greifen. Und das ist dann wieder dieses, okay, ich höre, dass es dir wichtig ist. Und es darf dir wichtig sein, ohne dass es mir wichtig ist. Aber mir ist es wichtig, dass das dann aus der Welt geschafft wird.
Mhm.
Ja. Aber wir haben solche Sachen am laufenden Bande. Und wir streiten uns richtig viel und es ist richtig gut. Und wir entschuldigen uns auch viel und auch oft. Und es ist auch dann manchmal nervig, wenn, also ich bin auch sehr kritikunfähig ganz lange gewesen, weil ich auch einfach immer dachte, ich mache alles richtig. Weil ich mache ja alles so, wie ich das wollen würde.
Und das hatte ich auch vorher noch nie jemand korrigiert. Wenn es halt die ganze Zeit geklappt hat, dann macht es ja Sinn, dass es richtig ist. Ja.
Ja. Und deshalb habe ich das auch in meinem Kopf dann manchmal so verschoben. Und wenn er mir dann irgendwie sagt, nee, und das machst du aber immer. Und dann denke ich mir, okay, aber jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Wo war ich?
Ich war kritikunfähig. Es passiert manchmal, dass ich auch Fehler mache, so glaube ich in diese Richtung.
Ja, genau,
Richtung
diese Einsicht auch dann zu zeigen, dass ich auch Sachen mache, die ihm dann nicht in den Kram passen.
Ja. Passiert.
Ja, genau.
Sehr geil. Wenn man drüber reden kann, dann ist es auch nicht so wichtig. Jedem passieren halt irgendwie Kleinigkeiten mal im Alltag.
Ja.
Finde ich wichtig. Ich glaube so, was ich für mich so mitnehme, ist so Sachen nicht unausgesprochen lassen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
Ja, das merke ich gerade. Dann auch. Ja.
Genau. Ich habe auch immer das Gefühl, also ich habe es jetzt gerade gar nicht, weil wir wirklich konsequent, wenn ein Thema auf dem Tisch liegt, so das wirklich durchdiskutieren auch, bis es halt geregelt ist, damit wir beide mit einem guten Bauchgefühl ins Bett gehen können. Ich habe das Gefühl, je länger du so einen Gedanken in deinem Kopf lässt, desto mehr nimmt es deinen Körper einfach ein. Und dann platzt es irgendwann und es hat irgendwie viel mehr Größe und nimmt viel mehr den Raum ein, als es eigentlich müsste. So.
Voll.
Und dann ist es nur eine Klopapierrolle, die nicht gewechselt wurde. Und es fühlt sich auf einmal an, als hätte man jemanden umgebracht oder sowas, weil es halt so rausplatzt. So.
Ja.
Das ist ein harter Vergleich, aber ja, krass. Okay, was ich mich frage, Cora, wie lief das so ab? Also wenn ich jetzt so überlege, ich war 18, ich war dauerhaft Party machen. Ich habe voll oft meinen Freundeskreis gewechselt. Und ich war mit super vielen Problemen im Alltag beschäftigt. Sei es Ausbildungsgehalt, sei es irgendein Scheiß, den ich gemacht habe oder so. Miete, du bist ausgezogen. Wie habt ihr das gehandhabt? Also wie lebt man so nebeneinander her und schafft es in diesen Jahren der Veränderung immer noch so zusammenzubleiben?
Ich glaube, man muss akzeptieren, dass man sich verändert und entwickelt und dass man sich nicht in die gleiche Richtung auch verändern und entwickeln muss. Aber dass man sich trotzdem dazu entscheiden kann, dass man sich weiterentwickelt und sich trotzdem dann auch einfach immer wieder neu kennenlernen kann. Mhm. Sich selber, aber auch so die andere Person. Ich finde das witzig, weil ich glaube, du und ich, wir haben so komplett verschieden das ausgelebt, weil ich habe meine ganze Partyzeit und sowas, bevor ich 18 war, so durchgemacht. Mhm. Und ich bin, seitdem ich volljährig bin, nicht mehr in irgendeinem Club gewesen. Ich habe seit 5, 6 Jahren keinen Alkohol mehr getrunken. Gar nicht. Also manchmal so ein Tiramisu oder sowas. Aber auch das mache ich nicht gern. Ich habe mich komplett dem Ganzen dann abgewandt, weil ich gemerkt habe, dass es mir einfach überhaupt nicht gut tut.
Mhm.
Und Miete und Finanzielles, das ist also sowohl für mich alleine als auch für die Beziehung, das war auch ein großes Thema. Also ich habe mein eigenes Geld verdient, ich habe mein FSJ-Gehalt, das war ja auch nicht super viel, habe mir damit mein WG-Zimmer geleistet und bin dann aber dank meiner Ausbildung, das war dann ein bisschen mehr Gehalt und konnte mir dann eine eigene Wohnung mieten, aber ich bin richtig schnell in so eine Abhängigkeit reingerutscht von meinem Freund, dass ich ihn auch die ganze Zeit um mich haben wollte und ihn dann da auch so ein bisschen reingepusht habe. Er wollte, glaube ich, noch ein bisschen entspannt weiter zu Hause wohnen bleiben und so. Er ist auch 2 Jahre älter als ich und ich dachte so, dass jeder ja auch in meinem Alter dann zu Hause ausziehen muss.
Ja,
und ich konnte es überhaupt,
schon komisch, wenn Leute so lange da zu Hause sind.
Ja, ich glaube, dass das jeder für sich selber dann auch schauen muss, weil ich glaube, für ihn wäre das gar kein Problem gewesen, noch länger da zu bleiben. Und ich wollte, dass er unabhängiger von seinen Eltern ist.
Mhm.
Aber ich bin in einer richtig krassen Abhängigkeit zu meiner Mama aufgewachsen, weil sie irgendwie alles für mich organisiert und geregelt hat und so. Und ich dachte, das ist Liebe. Und ich dachte, Abhängigkeit ist Liebe. Und ich war dann von seiner Anwesenheit und von seiner Aufmerksamkeit total abhängig. Und ich wollte, dass er dann aber auch mich braucht. Und ich wollte dann seinen ganzen Papierkram und sowas dann immer machen. Weil
das, was deine Mama quasi für dich gemacht hat, wolltest du dann für deinen Freund machen.
Genau.
Okay.
Und ich habe ihn dann richtig schnell zu mir in die Wohnung reingezerrt. Im Nachhinein wirklich bisschen dolle übergriffig auch, dass ich gesagt habe, du wohnst jetzt hier mit und du suchst dir jetzt eine Ausbildung und wir teilen auch Miete 50-50, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Job hatte und so. Ganz, ganz, krass jetzt auch im Nachhinein. Das meine ich auch mit dem Verzeihen, weil das ja auch so eine Sache ist, wo wir auch immer noch drüber reden und auch immer noch Sachen aufzuholen haben und so, weil ja, man muss da so seinen Weg finden, aber diese Unabhängigkeit, sich die zu behalten, ist so eine wichtige Sache, nicht in so eine Abhängigkeit reinzurutschen, weil das passiert schnell, dass man, weil das so eine Person ist, mit der man so gerne redet und so viel redet, aber sich dabei nicht selber zu verlieren, so eine wichtige Sache.
Habt ihr euch dann aber, weil du gerade meintest, dass man halt das akzeptieren muss, dass man sich auch in verschiedene Wege entwickeln kann. Wie war das bei euch? So, weil ihr habt euch, also FSJ, ich stelle mir das jetzt einfach so vor, das macht man nach dem Abitur, nach der Schule. Das sind immer so meistens so soziale Einrichtungen, wo man dann irgendwie arbeitet. Habt ihr euch so in die gleiche Richtung entwickelt oder ist es so auseinandergegangen? Oder also wie lief das ab?
Es ist teilweise schon echt richtig stark auseinandergegangen.
Okay.
Und wir haben so viele schwere Phasen durchgemacht und wir haben uns sogar auch getrennt teilweise. Also wir haben uns einmal für wirklich 3 Monate, wir waren konsequent, jetzt ist Schluss und das ist auch erst 1,5 Jahre her jetzt.
Okay.
Deshalb bin ich auch immer so, ich weiß immer nicht, ob ich sagen darf, wir sind dieses Jahr 7 Jahre zusammen, weil eigentlich haben wir im September unser Jahrestag, aber dadurch, dass wir 3 Monate getrennt waren, war ich immer nicht sicher, darf man das sagen? Oder
ja,
haben wir jetzt Jahrestag plötzlich im Dezember?
Nein. 7 Jahre passt, nehmen wir so hin.
Ja, und diese Trennungsphase war halt auch richtig krass für uns beide, aber auch irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich mich damit so weit aus dem Fenster lege, aber dadurch, dass wir uns getrennt haben, das war eine der wichtigsten Phasen auch in unserer Beziehung.
Okay.
Einfach nochmal so zu checken. Man ist wirklich für sich selber da und für sich selber zuständig und man kann nicht von jemandem anders erwarten, dass er sich um einen kümmert immer und ja, weil man sich selber einfach priorisieren muss und ja, das ist eine wichtige Erkenntnis auch für uns gewesen.
Finde ich total interessant, weil ich habe so in meinem Kopf ist so, wenn ich einmal Schluss gemacht habe, dann ist Schluss, so dann ist so Ende.
Ja.
Wie seid ihr dann wie ist dann das Zusammenkommen wieder gewesen?
Also ich hatte damals Schluss gemacht und es war auch mit der Intention Schluss aus Ende und auseinanderziehen und das wird nichts mehr. Nicht von wegen, ja komm, wir machen mal eine Beziehungspause. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich, sondern ich dachte, das Thema ist durch. Und das war aber generell eine ganz, ja ich würde jetzt sagen, emotionale Phase in meinem Leben, aber ich hatte in dieser Zeit wirklich, ich hatte irgendwie gar keine Emotionen. Das war so Post-Travel-Depression. Ich bin vorher ein bisschen alleine rumgereist und hatte so viele positive Eindrücke. Und dadurch, dass ich auch die ganze Zeit alleine war, bin ich dann wiedergekommen und ich dachte, ich brauche niemanden, ich will niemanden, ich will mein ganzes Leben umschmeißen, ich will alles neu und mich nochmal neu selbst erfinden und so weiter. Und bin dann am Ende in der Klinik auch gelandet.
Oh, wow.
Ja, also das war ganz krass, weil ich irgendwie alles anders wollte und ich wollte irgendwie gar nichts mehr mit der Person zu tun haben, die ich eigentlich halt bin. Was, glaube ich, auch in Ordnung gewesen wäre, wenn ich einfach dabei geblieben wäre. Also wenn das Richtige für mich gewesen wäre, dann wäre ich ja auch auf der Schiene geblieben und hätte gesagt, ich baue mir jetzt einen Van aus und wandere aus und keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, was da mit mir durchgegangen ist. Aber es war gut und es war wichtig und es war auch scheiße, aber es war trotzdem wichtig für uns beide, weil er auch in der Zeit gemerkt hat, dass er auch so viel mehr ist als einfach nur diese Beziehung, in der wir leben.
Es gibt irgendwie so einen Spruch, man muss 7 Tode sterben oder sowas. Und ich glaube, dass es einfach so ein Ding war. Es gibt manchmal so Entscheidungen, die man im Leben trifft, wo man sagt, das muss ich jetzt haben. Und genauso muss diese Persona dann auch einfach einmal sterben, sodass man gemerkt hat, okay, war es nicht, ist es nicht. Ich habe sowas, glaube ich, jetzt schon so 2-3 Mal in meinem Leben gehabt, wo ich so gemerkt habe, okay, hier fällt gerade irgendwie was von mir ab.
Mhm.
Man sagt ja auch immer so, man entwickelt sich das ganze Leben und entwickeln ist ja quasi, ich sage immer so eine Mumie, die ist eingewickelt und die entwickelt man quasi so und der innere Kern kommt dadurch raus. Und manchmal hört das dazu. Du hast es gelernt, du hast es gesehen, du warst alleine. Es ist ja auch schön, das zu wissen. Ich kann alleine positive Erfahrungen machen. Aber wenn man dann halt merkt, okay, nee, ist dann vielleicht doch ein bisschen zu kontrastreich oder so, dann, ich sage immer, je höher du fliegst, desto tiefer fällst du halt, ne? So, und das passiert dann leider doch häufig so. Und ja, da musste das so sein.
Ja, auf jeden Fall, diese radikale Akzeptanz ist, glaube ich, manchmal auch ganz wichtig, dass man, wenn irgendwas gerade auf eine bestimmte Art und Weise passiert, dass man auch einfach dann sagen, also es lernt auch zu sagen, das ist jetzt so, und das so annimmt. Und egal, wie scheiße irgendwelche Phasen in meinem Leben auch immer waren, wenn ich jetzt darauf zurückgucke, habe ich aus jeder dieser Phasen irgendein Learning mitgenommen.
Ja.
Und die waren alle wichtig für meinen Character-Arc.
Safe.
Ja.
100%. Fehler sind da, um gemacht zu werden. Ich mag es heute so ein bisschen so Floskeln durch die Gegend zu werfen, aber die haben halt einfach einen deeper Sense, das muss man einfach sagen. So, ich finde so, ich sag das jetzt mal, damit wir auch so ein bisschen in das nächste Thema reingehen können. So, ich würde meinen Kindern halt nicht sagen, dass Fehler negativ sind. So,
ja.
So, du wirst so du wirst so für alles fertig gemacht, was du falsch gemacht hast. So, und deswegen ist irgendwie bei uns allen so ein Fehler total negativ konnotiert. Aber ich muss sagen, ich liebe es, Fehler zu machen, weil ich halt dadurch allgemein einfach experimenteller im Leben bin, neue Erfahrungen sammeln kann und halt weiß, okay, in Zukunft passiert mir das halt nicht nochmal, sondern man hat halt einfach Lebenserfahrung dadurch gesammelt.
Ja.
Deswegen an alle, die dazuhören, macht einfach so. Die Zeit wird euch zeigen, ob es richtig oder falsch war. Es gibt viele Sachen, die ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Es gibt mit Sicherheit Leute, die da draußen sind, die sich denken, boah, der hat ein tolles Leben so und ist super, wie es ist. Und wenn das jetzt gerade der Outcome von allen Sachen ist, dann war es ja irgendwo richtig. Also dieses Ganze richtig, falsch und sowas, das macht eh keinen Sinn.
Ja.
Man muss nicht alles in der Hinsicht labeln. So, die Zeit wird es zeigen und immer versuchen, irgendwas Positives daraus zu ziehen.
Ja.
Okay. Es ist noch ein ganz großer Elefant in diesem Raum, der, glaube ich, in so einer Beziehungsdynamik auch eine wichtige Rolle spielt.
Mhm.
Du hast dich mit 23, richtig? Entschieden, dich sterilisieren zu lassen.
Mhm.
Heißt, du bist nicht mehr, also damit die Leute, die es vielleicht jetzt nicht wissen, du bist nicht mehr in der Lage, Kinder zu zeugen.
Ja.
Wie kam diese Entscheidung zustande?
Ich wollte noch nie Kinder haben. Also ich habe schon wirklich früh gesagt, also so in meiner Schulabschlussabbruchphase habe ich schon gewusst, dass ich auch allein, ich wollte einfach auch niemals schwanger sein. Ich finde auch Schwangerschaft super scary. Aber dass das so ein Ding ist, was ich in meiner Zukunft nicht so richtig sehe, war eigentlich schon immer so. Und deshalb habe ich einfach immer einfach irgendwelche Verhütungsmethoden gehabt. Ich habe Pille ganz lange genommen, auch schon früh. Und das hat aber psychisch und auch körperlich ganz, ganz viel mit mir gemacht. Bin dann irgendwann auf die Spirale umgestiegen. Das war auch absolut nicht das Richtige für mich. Jetzt im Nachhinein weiß ich genau, warum es nicht das Richtige für mich war. Aber in dem Moment dachte ich einfach nur so, wie kann man denn so viele Schmerzen auch die ganze Zeit haben? Egal, was ich mache, wirklich schlimm. Und das ist ja auch teuer alles. Und es macht einfach viel immer mit einem. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich dachte, warum soll ich jetzt mein ganzes Leben mich um Verhütung kümmern, wenn ich jetzt sowieso mein ganzes Leben verhüten müsste, dann kann ich jetzt auch einfach einen Cut setzen und sagen, ich setze dem ganzen Thema jetzt ein Ende und habe einfach meine Ruhe davon. Und habe dann angefangen, mich zu informieren, wie da so die Möglichkeiten sind und habe online auch gesehen, dass es Möglichkeiten gibt, sich sterilisieren zu lassen, aber habe halt immer nur gesehen, dass das halt Frauen gemacht haben, die dann schon 3 Kinder haben und dann einfach das nicht mehr wollen oder es Probleme mit Schwangerschaften gab und sowas. Und habe dann aber noch weiter recherchiert und auch gesehen, dass es auch möglich ist, das jung machen zu lassen.
Mhm.
Und habe mir dann ich habe gegoogelt einfach nur Gynäkologe, Sterilisation Hannover und habe dann einfach so einen Termin bei einem gemacht, ja, und bin dann dahin und die wussten auch, worum es geht und dass ich weiß nicht, ich glaube zu dem Zeitpunkt war ich sogar noch 22 und dass ich mich sterilisieren lassen möchte, wussten die alles vorher und dann haben die mich dahin eingeladen, habe ich einen Termin gemacht, habe da so ein Formular ausgefüllt, bin dann ins Gespräch mit dem Arzt gegangen und der hat mich, ich will nicht sagen ausgelacht, aber überhaupt nicht ernst genommen, weil er war so jung und wir können diese Operation ja gar nicht an ihn durchführen, weil da gibt's ja auch gar keine medizinische Notwendigkeit für und sowas. Und dann, ich habe mich richtig vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil ich so dachte, warum? Also ich verstehe, dass ihr das nicht macht, wenn euch das Risiko zu hoch ist, dass da irgendwas passieren kann und am Ende gab's keine Notwendigkeit dafür so. Aber warum bekomme ich dann überhaupt diesen Termin, wenn ihr vorher wisst, dass ich das machen möchte? Dann sagt mir doch am Telefon, das machen wir gar nicht in ihrem Alter so. Aber ja, da habe ich mich richtig eingeschüchtert gefühlt und habe dann aber weiter recherchiert, aber ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr erstmal nochmal Pause gemacht, weil ich so dachte, okay, das ist jetzt vom Tisch.
Das macht ja auch was mit einem, wenn man bei so einem Arzt steht. So muss ja sagen, der Hintergrundgedanke ist ja wahrscheinlich eher so, das ist ja normal, dass man als Frau ein Kind bekommt, so. So was muss man nicht machen, wollen wir nicht machen, so. Und das macht ja auch was mit jemandem, wenn man da so einen, ich sag mal, einen professionellen Arzt da vor sich sitzen hat und der einem da so die Sprüche an den Kopf drückt, dann hinterfragt man das natürlich auch nochmal.
Ich hab mich auch gar nicht ernst genommen gefühlt, weil ich da hingegangen bin und ich war so, ich will das ja machen. Ich komme ja her, weil ich das machen will, nicht weil ich so denke, möchte ich vielleicht einen Haarschnitt oder so, sondern das ist ja eine Sache, da informiert man sich ja vorher schon.
Ist ja auch eine Bloßstellung irgendwo einfach so, ne?
Ja, und dann auch wirklich, es war halt auf jeden Fall so ein kurzer Lachmoment bei ihm und dann dachte ich auch so, wo bin ich hier gelandet?
Ja, what the fuck?
Ja, und
oh Mann.
Am Ende, als ich halt wusste, wie ich es angehen muss, beziehungsweise den Weg, den ich jetzt am Ende gegangen bin, der war so einfach und hätte ich das einfach von Anfang an so gemacht, es wäre einfach so ein easy peasy Thema gewesen, weil ich am Ende, es gibt so eine Website, die heißt Selbstbestimmt Steril und du kannst da deine Postleitzahl eingeben, kannst dir ÄrztInnen in deiner Umgebung anzeigen lassen, kannst da gucken, wie unter was für Umständen die Leute sterilisieren, wie alt man sein muss, sonst irgendwas. Ich habe da einfach so einen Online-Termin dann gemacht für so einen Videocall und ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt. Der Arzt ist mir richtig auf Augenhöhe begegnet, hat mir das einfach alles nochmal erklärt, hat mir Infomaterial noch zukommen lassen, meinte, wenn ich mich wirklich fest entschieden habe, ich kann mich melden, wir machen einen Termin. Und dieser ganze Ablauf war so entspannt und so viel einfacher, als ich mir das zwischenzeitlich vorgestellt habe, richtig befreiend.
Krass.
Ja, und am Ende, ich habe dann während meiner Operation, ich habe dann meine Spirale auch ziehen lassen und dann, ich bin aufgewacht und die ersten Worte, die ich gehört habe, nachdem ich aufgewacht bin, war so, ja, wussten Sie, dass Sie Endometriose haben? Ich habe also jetzt auch noch...
Oh, hell no.
Und deshalb wusste ich jetzt auch im Nachhinein...
Okay, deswegen hat die Spirale auch so. Ach du Scheiße.
Genau, und das wusste halt vorher niemand. Ich bin so oft bei meiner Frauenärztin gewesen und habe gesagt, ich habe solche Schmerzen.
Das ist die Periode.
Das ist normal, ja, das haben wir alle. Aber mir ist schlecht und ich habe Schmerzen auch im ganzen Körper, hier, Rücken, Nacken, Schwindel, alles die ganze Zeit, aber es ist normal, das haben wir alle.
Kannst du das einmal so kurz, also ich glaube nicht, dass es so kurz erklärbar ist, aber kannst du einmal sagen, so für die Leute, die jetzt zuhören, weil ich habe auch schon Frauen kennengelernt, die Endometriose hatten und ich glaube, ich habe das so im Kopf, dass es wie so Wucherungen sind. Aber dass die halt auch so das ganze Lymphsystem irgendwie angreifen können oder sowas. Ne? Also wie ist das, was passiert da für die Leute, die einfach nicht wissen, was es ist? Weil ich weiß auch nicht zu 100%, aber würde interessieren.
Ja, vereinfacht hast du es auch schon richtig ausgedrückt. Und es ist einfach, es entstehen halt super leicht diese Entzündungen bei einem im Körper. Und das ist halt einfach das, was dann so unfassbar schmerzhaft ist. Und es wirkt sich auch bei verschiedenen Leuten verschieden aus und ist auch verschieden doll ausgeprägt und es ist einfach so eine Sache, die kann man nicht einfach so über einen Kamm scheren und sagen, das ist dann auch bei allen Leuten mit Endometriose so.
Okay,
das ist
sehr
so.
Unterschiedlich und individuell, okay.
Genau, und die Schmerzen sind verschieden und wo die Schmerzen sind, sind ganz verschieden, aber es ist auf jeden Fall einfach eine sehr schmerzhafte Angelegenheit, die man auch am besten halt operativ dann auch erst feststellen kann. Und ich glaube, es haben so viel mehr Leute diese Erkrankung also ich glaube, die Dunkelziffer
halt
ist ja ganz, ganz groß.
Einfach so abgetan wird als Periodenschmerz, als, okay. Hat das irgendwie einen Zusammenhang damit, wie früh man die Pille nimmt oder sowas? Hat das damit irgendwas zu tun? Oder ist das einfach nicht einfach natürlich, aber ist es eine verbreitete Krankheit, die man so als Frau das Risiko einfach hat, das zu bekommen? Oder
Boah, das weiß ich gar nicht.
Okay. Werde ich mich mal mit auseinandersetzen. Ja. Mal gucken, was man da alles so rausfindet. Weil ich, wie gesagt, ich habe Freundinnen, die das auch haben. Hm. Auch Frauen gedatet, die das hatten. Und ich, also ne, ich habe mich total hilflos gefühlt in dem Moment. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ja. So, das war so, ich wirklich gedacht, dass ich die gleich ins Krankenhaus fahren muss. So. Hm. Darf man auf jeden Fall nicht mit spaßen. Hm. Was hatte das, also hast du, also natürlich, du hast es auch gerade nochmal gesagt, es ist eigentlich, glaube ich, ganz gut, dass nochmal, dass du auch so die Seite genannt hast, glaube ich, selbstbestimmt steril. Es ist deine eigene Entscheidung natürlich. Genau. Hast du dir dennoch mal so vorher mit deinem Freund darüber geredet, weil es ist ja eine Entscheidung, die ihr für euch beide trifft, quasi, die du für euch beide triffst, dass da keine Kinder in der Zukunft sein würde? Habt ihr das direkt von Anfang an geklärt oder?
Also es war schon öfter in unserer Beziehung mal Thema vorher, dass ich so angeschnitten habe, ich sehe nicht unbedingt Kinder bei uns in der Zukunft, aber ich wusste irgendwie, ich glaube, viele Cis-Männer wachsen auch einfach so auf, dass man so ist, ja, und irgendwann habe ich Kinder. Und ich glaube generell, auch wenn man ein Kind ist, wächst man auf und denkt, es ist normal, dass jede Familie Kinder bekommt, weil man wächst auch auf als ein Kind von,
ja, natürlich,
im besten Fall halt Eltern. Und ja, es ist so, alle Leute, mit denen man sich umgibt, sind erwachsene Leute mit Kindern. Und es ist ja einfach selbstverständlich. Und deshalb war da, das war auch so selbstverständlich immer für meinen Freund, dass wir irgendwann Kinder haben. Und das habe ich dann immer mal wieder so ein bisschen durchscheinen lassen. Aber am Ende war es tatsächlich eine Sache, wo ich mich wirklich, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn ich mir schon vorstelle, eine Schwangerschaft durchzumachen. Aber auch wenn ich mir vorstelle, mein ganzes Leben eine andere Person über mich selber zu priorisieren. Mhm. Und einfach das, was du auch vorhin meintest, man setzt sich selber so auf Pause.
Komplett, ja.
Und das könnte ich nicht. Ich brauche so viel Zeit und Raum, um für mich selber wieder runter zu regulieren und so. Und wenn ich die ganze Zeit jemand anderes noch vorne anstellen müsste, das könnte ich nicht. Und das finde ich dann auch wichtig und gut, das für sich selber so rauszufinden.
Du das für dich so klar machst, dann ist es absolut valid und das ist auch, ja. Ich glaube, du hast krassen Hate bekommen dafür, ne? Ich habe irgendwie nur mitbekommen, so, dass da sehr viele Leute sehr erzürnt darüber waren, dass du es gemacht hast. Was denkst du, war so der Grund dafür? Weil du hast ja am Ende des Tages einfach nur einen Einblick geschaffen darin. Ich denke nicht, dass du die einzige Frau bist die Entscheidung treffen möchte. Und du hast, glaube ich, gesagt, du hast es gemacht, weil du nicht so viel Einsicht in das ganze Thema hattest und dass Leute das einfacher wahrnehmen können und sehen können, was da passiert.
Ja, ich finde es wichtig, dass man weiß, dass es diese Option gibt und dass es halt eine Entscheidung ist, die man für sich selber trifft, weil ich habe am Ende, mein Freund hat auch gar nicht mitentschieden, weil ich habe gesagt, ich möchte das nicht.
Obwohl
nicht,
das ist ja deine Entscheidung, ja.
Genau, und das war so eine Sache von wegen, entweder ist das eine Sache, die wir jetzt zusammen durchmachen, oder, also ich werde keine Kinder bekommen, Punkt. Mhm. Genau, und ich war richtig überrascht, weil ich am Ende des Tages super viel Hate von mittelalten Frauen bekommen habe, die, also natürlich auch von Männern, aber das war gar nicht so, dass, also es kam sehr viel mehr Hate von Frauen, die schon Kinder haben und ich...
Womit du einfach nicht gerechnet hast, dass
gar nicht,
das von denen kommen
gar nicht.
Würde.
Ich dachte, es ist so dieses wholesome Girlhood, so gut, dass du diese Entscheidung für dich getroffen hast, und ich glaube, dass sehr viele, also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei denen im Leben aussieht, aber das, was bei mir angekommen ist, ist, dass viele Leute einem das nicht gönnen, dass man sich so hart für sich entscheidet, und dass viele Leute, glaube ich, auch einfach diese Option einfach nie hatten, dass sie nicht wussten, dass das eine Option ist und dass so viele Leute Kinder bekommen haben, einfach weil man Kinder bekommt.
Ja.
Und dass viele Leute es auch, ja, teilweise vielleicht auch bereuen, sich selber nicht so doll priorisiert zu haben in ihrem Leben und diese Möglichkeit gehabt zu haben.
Ja.
So von wegen, wir mussten leiden, dann musst du jetzt auch leiden.
Ja,
so,
genau.
Ich kenne das ja auch von mir, dass wenn andere Leute irgendwas erreichen oder sowas, was ich auch mir für mich selber wünschen würde, dass manchmal der erste Impuls auch so ist, so, das Neid. Hast du dir gar nicht verdient oder irgendwie sowas.
Ja, safe.
So, wenn ich diese harte Zeit durchmachen muss, dann müssen das auch alle machen. Aber ja, ich glaube, das ist vielleicht oft so ein Ding gewesen. dass da viele Leute wahrscheinlich auch reingepusht worden sind in ihrem Leben.
Okay. Ja, bin ich komplett bei dir. Also wir müssen nicht drüber reden, dass im Internet eh super viele Leute aus Neid oder, ja doch, ich würde schon eher sagen, dass es Neid ist. Ich glaube, das ist ganz gut beschrieben. Viele Leute, die da so reingepresst wurden in diese Mutterrolle, viele Frauen, nicht Leute, offensichtlich Frauen, die in eine Mutterrolle gedrängt wurden, wenn die sowas sehen, sich halt denken, okay, krass, ich habe meine zwei Blagen jetzt hier, die mir mein Leben zur Hölle machen gerade. Ich hätte mich wahrscheinlich auch gerne, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, da ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Deswegen finde ich es ganz gut.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die so dolle auch traumatisieren kann, worüber halt auch nicht genug geredet wird, wie anstrengend und schlimm Schwangerschaften sein können.
Ich bin froh, dass ich ein Mann bin. Ich merke das jetzt immer wieder so, wenn ich habe jetzt dreimal nur, also nicht nur, ne, jetzt im Verhältnis zu einer Schwangerschaft natürlich, habe ich jetzt dreimal Periode bei meiner Freundin mitbekommen, hautnah erlebt so und ich bin froh, dass ich es nicht habe. Also ich bin wirklich gottlos froh, dass ich es nicht habe. So, wenn ich mir das angucke, diese Frau ist gelähmt, die kann nichts machen und ich sehe dann, wie die ihren Alltag bezwingt und wie sie dann noch arbeiten geht und wie sie sich um alltägliche Themen kümmert, wo ich sage, bitte leg dich hin. Ich sehe dir an, dir geht es nicht gut und es ist so, von Kindesalter ist es so, ich bin wirklich einfach dankbar, Mann zu sein, dass ich das nicht habe. Ich bin wirklich einfach scheiße dankbar, dass ich es nicht habe.
Ja, und dieser, es ist so krass, wie man, also ich habe mich immer auch in so eine Box gepresst gefühlt, dass es so klar ist, dass ich mache eine Ausbildung, ich arbeite, werde schwanger, habe dann, werde mich niemals, ich war noch nie richtig im Reinen mit mir und meinem Körper und werde mich danach sowieso wahrscheinlich nie wieder im Reinen mit meinem Körper fühlen. Und das ist dann aber auch sowieso nebensächlich, weil dann bin ich nicht mehr Cora, sondern ich bin Mama.
Ja.
Und nee.
Okay. Ich habe noch drei Fragen. Dann kommen wir zum Ende. Nummer eins, weil du gerade ganz klar gesagt hast, ich habe diese Entscheidung für mich getroffen. Hättest du es deinem Freund übel genommen, hätte er dich deswegen verlassen?
Nein. Das ist, wenn er gesagt hätte, für ihn gehören Kinder zum Leben und zum Glücklichsein dazu, dann wäre das so gewesen und dann wären wir nicht kompatibel in dieser Hinsicht gewesen. Es wäre richtig doof gewesen, weil ich glaube, also Trennung klingt nicht wie eine Sache, die wirklich schön ist. Nee,
natürlich nicht.
Aber ich hätte niemals ihm zuliebe Kinder bekommen.
Okay. Hat es dir denn geholfen, dass er, also hat er dir dann so zugestimmt dazu? Also hat er dir so die Sicherheit gegeben, okay, ich kann das machen, also mach das, ich bleib trotzdem bei dir?
Ja, also, okay. Also wir haben uns, ich habe ihm immer, wenn ich neue Informationen dazu hatte, immer daran teilhaben lassen. Aber es war am Ende auch einfach meine Entscheidung für mich, weil ich weiß auch, man kann sich ja auch als Mann sterilisieren lassen. Das heißt dann ja Vasektomie und das ist viel unkomplizierter und ein viel kleinerer Eingriff, alles Mögliche. Aber ich wollte diese Entscheidung für mich treffen, einfach weil es auch so ein Schutz ist. Nicht nur Verhütung, sondern halt auch bei Übergriffen, dass
Ich
will jetzt hier keine triggernden Themen.
Ich weiß,
so,
was du sagst, aber, ich weiß, was du meinst, passiert mit Sicherheit häufig, dass Leute ungewollt schwanger werden aufgrund von übergriffigen Handlungen,
Ja. Und es ist einfach auf so vielen Ebenen einfach eine Entscheidung, einfach für mich gewesen und er hat mich aber komplett supported dabei.
Das ist vielleicht ein bisschen so spicy Frage, aber hat das so eurem Sexleben irgendwie so, also, merkst du da Unterschiede? Ist also offensichtlich müsst ihr jetzt nicht mehr verhüten so.
Ja.
Aber hat es so dem Ganzen an sich positiv beigetragen?
Voll, weil eine Spirale spüren beide Parts. Mhm. Also wenn die mal falsch liegt, je nachdem, in was für einer Zyklusphase man gerade ist, entweder habe ich sie gespürt oder er hat sie gespürt. Und das ist einfach auch so eine befreiende Sache gewesen, einfach dieses Thema komplett abstellen zu können.
Mach den Kopf frei,
ja.
Geil. Aber hast du so aktiv eine Veränderung gemerkt dadurch? Das ist so, also ist es besser geworden?
Ja, viel besser.
Interessant. Dann habe ich noch eine Frage. Du bist jetzt seit einem Jahr mit dieser Entscheidung drin, ne?
Mhm.
Also du bist jetzt seit einem Jahr sterilisiert, richtig?
Ja, September jetzt. Okay. Also Dreivierteljahr ungefähr.
Dreivierteljahr. Wenn jetzt ein 18-jähriges Mädchen vor dir stehen würde und sagen würde, ich will keine Kinder bekommen, wie würdest du dieser Person, also wie würdest du mit der Person darüber sprechen? Also was würdest du da für Tipps geben? Was würdest du ihr so sagen?
Ich würd niemals irgendjemandem seine Entscheidung absprechen. Ich bin froh, dass ich es erst mit 24 gemacht habe und wirklich mir 1.000.000% sicher war. Wenn mir jemand sagen würde, dass man sich mit 18 schon 1.000.000% sicher ist, dann würde ich dieser Person das auch auf jeden Fall glauben. Ich würde alle Tipps, die ich dir jetzt auch vorhin schon gegeben habe, mit der Website und sich wirklich halt sicher zu fühlen mit der Person, die einen operiert. Bei mir war es jetzt ein Mann. Ich fühle mich ganz oft, auch aufgrund meiner Vergangenheit, nicht sicher, vor allem wenn man ja auch in Vollnarkose ist und dann.
Ich hasse das, ja.
Ja. aber sich wirklich bei der Person, die in deren Hände man sich ja dann übergibt, 100% sicher zu fühlen. Und ja, einfach das nicht, es war keine Sache am Ende, vor der ich Angst hatte oder vor, also wo ich mir dann viel zu viele Gedanken vor der Operation und sowas gemacht habe, sondern es war so richtig so eine Sache, auf die ich mich dann gefreut habe und ich wusste, das ist einfach so eine Last, die dann auch noch von mir abfallen kann. So ein Mental Load, der dann einfach abgeknipst werden kann. Aber ich kann nur von mir sagen, dass ich mit 18, ich habe mir Tattoos stechen lassen, die ich jetzt bereue wie sonst was und dass ich mit 18 noch nicht fähig gewesen wäre, diese Entscheidung für mich zu treffen, weil ich dann wahrscheinlich mein restliches Leben vielleicht noch überlegt hätte. Vielleicht hätte ich es nicht machen sollen oder sonst irgendwas. Die Option, sich künstlich befruchten zu lassen, besteht aber trotzdem noch. Also, okay.
Du hast also so den letzten Ausweg, wäre rein theoretisch noch da. Ohne Komplikationen auch so? Mhm. Top.
Ja, also ich weiß, dass ich es trotzdem niemals machen werde, weil ich unendlich zufrieden bin mit dieser Entscheidung, aber dass das eine Option ist, ist auf jeden Fall, finde ich auch nochmal nett zu wissen. Aber ich bin froh, dass ich noch gewartet habe, bis ich wirklich das Thema in alle Richtungen überdacht habe und dann es auch einfach durchgezogen habe.
Also auf jeden Fall von einer Impulsiventscheidung abraten und sich mehr Zeit dafür zu nehmen.
Aber ich glaube halt, dass man das kaum impulsiv entscheidet, weil es halt wirklich auch keine Entscheidung ist, ich lasse mir jetzt ein Tattoo stechen oder ich lasse mir jetzt meine Haare verrückt schneiden, sondern es ist ja wirklich eine riesige Entscheidung, die man sich ja nicht aus Jux überlegt. So. Also ich würde das jeder Person, ich würde das keiner Person absprechen, die mir sagen würde, ich will das jetzt machen.
Okay. Wir haben, glaube ich, schon drüber geredet. Wir haben so ein ganz besonderes Segment hier bei uns in unserem Podcast, ist der sogenannte Abmoment. Sinnbildlich der Biss in den Pickup und du hast die Energie, die Überzeugung, das Selbstbewusstsein, Sachen zu tun, die du dich sonst nicht trauen würdest, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Wir haben schon vielerlei Leute jetzt hier gehabt, die verschiedenste Sachen gesagt haben. Was würdest du sagen, ist so dein Abmoment in deinem Leben gewesen?
Boah, du warst jetzt so gut die ganze Zeit mit Floskeln. Ich könnte jetzt so eine richtige Klischee-Floskel reinhauen, aber dass man so dieses mäßig man kann sich seine Familie nicht aussuchen, aber man kann sich auch seine Familie aussuchen. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern ja habe, aber mit meinem jüngeren Geschwisterkind sind wir irgendwann auf diese Basis gekommen, dass wir nicht mehr Geschwister an erster Stelle sind, sondern wir sind Freunde an erster Stelle. Und ich glaube, dass ich mich dazu entschieden habe, dass ich mir die Leute, die mir am nächsten sind, wirklich aussuchen kann, dass die Eltern von meinem Freund mittlerweile sind wie meine eigenen Eltern, dass seine Schwester für mich ist wie meine Schwester, aber auch, dass mein jüngeres Geschwisterkind ist wie die beste Freundschaft, die ich mir vorstellen könnte. Ja.
Das ist total krass. Das hatten wir so noch nicht. Finde ich total schön. Also sagen wir quasi, du bist nicht dazu gezwungen, in deiner Familie zu bleiben. Du kannst es alles für dich selbst switchen. Hat dir das ist dir so ein Stein vom Herzen gefallen, als du diese Entscheidung so für dich getroffen hast? Also worin hat dich das weitergebracht im Leben?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ist wie auch so ein Moment, wo einem ein Stein vom Herzen fällt, sondern es ist, glaube ich, auch eine Trennung, die du auch durchmachst, nur halt keine Beziehungstrennung, sondern ja doch auch eine Beziehung, aber auf eine andere Ebene. Aber das ist auch keine schöne Entscheidung. Und keine, die einem so einen Instant Relief gibt, aber eine, die einem langfristig den Frieden dann gibt. Aber es ist auch nicht so, dass man diese Tür für immer und komplett zumachen muss, sondern ich weiß halt auch, also bei meinen beiden Elternteilen habe ich das auf eine ganz verschiedene Art und Weise gemacht. Meine Mama habe ich zum Beispiel nochmal, ich habe sie gefragt, ob sie das wissen möchte, was es alles für Gründe gab, warum unser Kontakt aktuell so war, wie er ist. Und seitdem habe ich, also ich habe dann einen Brief geschrieben und ich hatte eigentlich nicht vor, den überhaupt abzuschicken, aber ich habe sie gefragt, ob sie den haben will und sie wollte ihn haben. Und seit das war so ein guter Schlussstrich für mich, aber auch kein, wir werden jetzt nie wieder Kontakt haben, Schlussstrich, okay. Sondern du weißt jetzt alles, was mich belastet. Mach damit, was du machen möchtest, ob du das jetzt für dich aufarbeiten möchtest und dann mit dieser Aufarbeiten-Situation wieder zu mir kommen möchtest und wir das dann noch weiterhin zusammen aufarbeiten, okay. Ja. Aber ich habe alles getan, was ich konnte. Und ich merke das immer wieder, dass es halt einfach im Alltag eine Belastung ist, die ich einfach nicht mehr habe, dieses sich schlecht fühlen, dieses dauerhafte, ich weiß, was mich alles früher verletzt hat und was, wofür nie eine Entschuldigung kam oder sowas, ja. Dass ich das einfach nicht mehr im Hinterkopf habe und dass ich nicht gezwungen bin, diesen Kontakt dann aufrecht zu erhalten, wenn da immer was für mich zwischen uns stand. Ja, also langfristig auf jeden Fall wird es leichter.
Sehr schön.
Aber es sind immer trotzdem noch schwierige Momente dazwischen und auch Sehnsuchtsmomente und sowas. Aber ich denke mal, das ist generell so, wenn sich Wege trennen von Leuten.
Das war ein sehr schönes Gespräch, Cora.
Fand ich auch.
Fand es ganz, ganz toll. Ich muss auch sagen, ich glaube, du hast vielen Leuten heute nochmal, vor allem die jetzt irgendwie zuhören, ich glaube, das ist so unterschwellig irgendwie jetzt sehr viel mitgekommen die ganze Zeit. Raum nehmen und Raum geben, vor allem jetzt auch in dieser Sache mit deiner Mom, Raum schaffen für genau solche emotionalen Themen, wo viel Konfliktpotenzial drin ist, finde ich, glaube ich, wichtig, dass Leute erkennen, dass es möglich ist, dass man nicht alles in sich reinfressen muss, sondern man kann sich, wie gesagt, erstmal den Raum nehmen, indem man mit Leuten darüber spricht. Man kann aber auch Raum schaffen für andere Menschen, um auch ihre Themen zu platzieren. Das finde ich, machst du, glaube ich, also so wie es jetzt anhört, sehr gut in deinem Leben. Ja, mir hat das total geholfen heute. Es war ein total schönes Gespräch. Ich bin herzerwärmt. Danke, dass du hier warst.
Ich habe zu danken. Ich war auch voll angespannt und nervös, aber es hat mir auch sehr gut getan, wirklich.
Das freut mich.
Ja.
Falls du noch irgendwas sagen möchtest, falls du noch irgendwas hast, was du den Leuten erzählen möchtest, hast du jetzt noch die Möglichkeit. Ja, ich kann einfach nur Danke sagen, dass du gekommen bist. Es war wirklich sehr schön.
Ja, ich glaube einfach, es ist einfach wichtig, dass man Entscheidungen treffen kann und sie durchziehen kann, aber dass nichts in Stein gemeißelt ist und dass Entwicklung immer stattfindet und auch zwischenmenschlich. Also Menschen können sich ändern und müssen sich nicht ändern und man sollte sich selber einfach priorisieren. Ich glaube, das ist so.
Sehr schön.
Ja.
Gut gesagt. Dann danke ich jedem hier für seine Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls euch irgendwas zu dem Thema einfällt, zum Beispiel zu dem Thema Sterilisation, ich glaube, dass ihr euch da mit Sicherheit bei Cora melden könnt, ihr schreiben könnt. Falls ihr andere offenen Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Haut rein. Habe ich vergessen, sorry. Haut rein. Ich